Herzlich willkommen zum Podcast der Grace Church Schweiz. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst.
Guten Morgen, Church! Hey, 20 Jahre, danke dir, Alex. Das ist eigentlich verrückt, wenn man sich das überlegt. Wenn du dir vorstellst, dass vor 20 Jahren wir gestartet haben als Church und es nie unser Plan war, eine Church zu werden. Das Einzige, was wir wollten, war, wir hatten diese Vision, lass uns Menschen erreichen, die Jesus nicht kennen. Die ersten Bilder, die ihr gesehen habt in diesem Video, in diesem runden Raum, das war der sogenannte Lichthof im BCP. Und da haben wir, ich weiß nicht, wie viele monatliche Gottesdienste gemacht, wo wir Talkgäste aus der ganzen Schweiz interviewt haben, vom verurteilten Mörder bis zum Leiter von der dargebotenen Hand, von irgendeinem Zeugen Jehovas bis zum koptischen Priester, quer durch. Und unser Ziel war immer nur, wie können wir Menschen erreichen mit der Botschaft von Jesus? Wie können wir Menschen erreichen, die nie freiwillig in eine Gemeinde gehen würden? Und es war überhaupt nicht unser Gedanke, dass daraus eine Gemeinde entstehen würde oder sollte, sondern wir wollten einfach das Evangelium verkündigen. Und wir haben das damals angefangen, 1998. Und ihr müsst euch vorstellen, vielleicht habt ihr den Bobby gekannt, ganz am Anfang von dem Video. Andreas Boppard, der hat hier in der Gemeinde, sondern er hat bei uns im Gospelhaus angefangen, zuerst zu moderieren und danach zu predigen. Er leitet heute Campus für Christus Schweiz, Österreich, Deutschland und ist ein bekannter Jugendevangelist. Und wenn ich dann, als ich die Bilder wieder gesehen habe, habe ich gedacht, Mann, Gott, du bist so crazy, du bist so gewaltig, du bist so gut, wie du irgendetwas nimmst, weil ihr kennt das mit den zwei Fischen und den fünf Broten. Und du hältst sie Gott hin und er segnet es und macht was Gutes draus. Amen. Und für mich sind es 20 Jahre zurückblicken und einfach 20 Jahre dankbar zu sein. Nicht für jeden Moment, glaubt mir das. Nicht für jeden Moment, sondern aber für ganz, ganz viele Dinge, die Gott getan hat, mich jetzt vorher gesagt. Du siehst auf diesen Bildern, hast du viele Menschen gesehen, die siehst du heute nicht mehr hier. Aber wir sind mit denen einen Weg gegangen. Wir durften mit denen einen Weg gehen. Und für mich ist das der Hammer, wie Gott uns da Dinge in die Hände legt. Auch heute. Und mit uns einen Weg geht. Und ich kann dir etwas sagen, was ich lernen durfte. Unterschätze die kleinen Anfänge nicht. Das steht, ich weiß nicht mehr, in welchem Propheten das steht. Es steht in einem Propheten, ich glaube Zacharia ist es. Er sagt, Gott liebt die kleinen Anfänge. Und das unterschätzen wir manchmal so extrem. Und da gehöre ich dazu, weil ich mich als sehr visionär bezeichnen würde, dass du willst immer nur die großen Resultate sehen, du willst die großen Früchte sehen. Und Amen! Das geht mir auch heute noch so. Und manchmal übersieht man dann die Dinge, die dazwischen passieren. Ihr müsst euch vorstellen, als wir damals mit diesem Gottesdienst angefangen haben, ich hoffe, dass es für euch okay ist, dass ich einfach drauf losblabbere. Ich war der Leiter von dem Team und mein Fokus war, heute Abend müssen Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und wenn ich an einem Abend, wenn wir wieder abgeräumt haben, nicht von einer Bekehrung wusste für Jesus, ging ich jedes Mal frustriert nach Hause. Jedes Mal. Und erst Jahre später habe ich erfahren, wie viele Menschen durch diese Arbeit zum Glauben gekommen sind an Jesus. Der Punkt war aber, dass nicht alle diese Menschen nach dem Gottesdienst zu mir gekommen sind und gesagt haben, danke Ben, dass ihr das macht, ich habe mich heute für Jesus entschieden. Wie oft hätte ich glücklich nach Hause gehen können, hätte ich aus Glauben gelebt. Amen. Hätte ich einfach geglaubt, dass Gott das, was wir tun, benutzt. Und dass Gott unsere Herzen schon sieht. Und dass Gott uns dazu benutzt, damit Menschen Jesus Christus kennenlernen dürfen. Und oft habe ich wirklich für mich war es schmerzhaft und frustrierend, zutiefst frustrierend. Du hast immer wieder alles hinterfragt und irgendwann hast du herausgefunden, da ist viel, viel mehr passiert, als ich je gedacht hätte. Wir haben vorher als Einstieg dieses Lied One Way gesungen und wir werden das nach der Predigt nochmal singen gemeinsam. Und ich hoffe, dass ihr es gekannt habt. Falls nicht, hoffe ich, dass ihr ein neues, altes Worship-Lied kennengelernt habt. Für uns war dieses Lied so wie ein Meilenstein in dem, was bei uns geht. Es ist wie so der Ausdruck dafür, was passiert, wenn junge Menschen on fire sind für Jesus. Für mich trägt dieses Lied mehr als vielleicht alle anderen, die ich kenne, und Michi sitzt hier und nickt, das ist gut, dieses Gefühl auch von wir wollen die Menschen erreichen mit der Botschaft von Jesus Christus. Jesus, du bist der Beste. Jesus, du bist der Einzige. Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich möchte, dass wir das nachher gemeinsam nochmal so richtig laut hinaus powern in die Luft, auch in die unsichtbare Welt hinaus und dieses Bekenntnis aussprechen. One way, ein Weg, Jesus Christus. Das hat uns über so viele Jahre bewegt und ich kann dir etwas versprechen, das wird sich hier in dieser Kirche nicht ändern. Hier geht es um Jesus Christus. Ich liebe das. Hey, mein Titel heute ist crazy, oder? 20 Dinge, die ich in den letzten 20 Jahren gelernt habe. Und ich kann euch sagen, ich habe angefangen, das aufzuschreiben. Ich glaube, ich habe dann einfach mal aufgeschrieben, dann habe ich irgendwie 17 Punkte gehabt. Dann bin ich zu den Jungs und habe gesagt, Jungs, habt ihr noch irgendeinen Punkt? Aber die sind gar nicht dazu gekommen, mir zu schreiben. Gott hat mir so viele Dinge gegeben. Und ich habe gedacht, das ist verrückt. Wenn du willst, lernt dich Gott so viele Dinge. Zuerst wollte ich den Titel nehmen, 20 Dinge, die ich nie mehr tun würde. Aber das könnte so ein bisschen negativen Beigeschmack haben. Und eigentlich ist das Coole, wenn du mit Gott unterwegs bist, kannst du jeden Tag etwas lernen. Und ich habe mir einfach 20 Dinge aufgeschrieben, wo ich finde, die sind für mich ganz wichtig gewesen. Und ich habe mir nicht viele Gedanken gemacht, da war einfach Download von Gott. Und das meiste sind wirklich Erkenntnisse, die gekommen sind, wo du vielleicht denkst, ach, das wissen wir ja eh. Wo ich dir sagen kann, das hat mein Gottesbild, das hat mein Leben, das hat meine Ehe, meine Familie, meine Art, wie ich Freundschaften lebe und erlebe, das hat mein ganzes Leben verändert. Und mein erster Punkt ist, und das ist vielleicht auch der wichtigste oder der dir helfen wird, die anderen Punkte zu verstehen oder richtig aufzunehmen. Mein erster Punkt ist, wir brauchen nicht Information, sondern Offenbarung oder für euch, die das Wort mehr hilft, Erkenntnis. Siehst du, du kannst Gott kennen, du kannst die Bibel kennen, du kannst studiert sein, du kannst ganze Bücher auswendig können. Und es wird dir trotzdem nichts nützen. Aber in dem Moment, wo das passiert, was wir so oft erleben durften, und glaub mir, in den letzten 10 Jahren war das noch mehr, ist, dass bei uns das passiert, was wir von Paulus besprochen haben, was Paulus erlebt hat mit seinem Damaskus-Erlebnis, als es ihm wie Schuppen von den Augen fiel. Und ich möchte dir etwas sagen, Gott möchte dir Offenbarung geben. Denn wenn du nur immer da sitzt und sagst, ja, in dieser Kirche predigen sie viel über die Liebe Gottes, ich weiß schon, dass Gott uns liebt, dann hast du etwas Grundlegendes nicht verstanden. Gott liebt dich. Ganz persönlich. Und das ist eben da, wo etwas passiert, wo nicht, Gott ist gut und Gott liebt, nein, Gott liebt dich. Dich, du bist sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter. So, wir brauchen Offenbarung. Worüber brauchen wir Offenbarung? Wir brauchen Offenbarung darüber, wer Gott wirklich ist und wie er ist, was Jesus für uns getan hat. Und weißt du, wann Offenbarung geschieht? Wenn diese Information lebendig wird. Wenn sie lebendig wird für dich. Das ist das, was ich gelernt habe. Und ich möchte dir einen Vers dazu geben. Wir werden ganz viele Bibelverse auch bei dem YouTube-Video hinterlegen. Ich empfehle euch, das YouTube-Video zu gucken, damit ihr auch die Pre-Show seht, die Michi und Nick gemacht haben. Und ich hab zu vielen Punkten viele Bibelstellen aufgeschrieben, damit, wenn jemand Mühe hat mit einem Punkt, dass er diese Bibelstellen nachlesen kann, denn die Bibel ist der Maßstab, okay? Und ich möchte euch nur einen Vers mit euch lesen aus Epheser 1, Vers 17, weil ich finde, dieses Gebet von Paulus bringt es so auf den Punkt. Er sagt, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennt. Amen. Zweitens, wir müssen unsere Identität kennen. Siehst du, ich habe mir war das viel zu wenig bewusst über so viele Jahre. Etwas vom Wichtigsten, was wir hier in der Gemeinde regelmäßig predigen wollen und sollen und können, ist Identität. Wer du bist in Jesus Christus. Das ist lebenswichtig. Und etwas, was wir festgestellt haben, ist, jemand, der weiß, wer er ist in Christus, wird sicher. Verstehst du, dann kannst du nochmal mit jemandem eine Diskussion haben, dann kann irgendein kritischer, obergesetzlicher Bruder oder Schwester zu dir kommen und dir irgendwas erzählen, ja, aber da musst du vorsichtig sein, aber das ist dann so und so. Und bei dir prallt es ab, weil du weißt, wer du bist in Jesus Christus. Menschen, die wissen, wer sie sind, haben Sinn im Leben, wissen, warum sie hier sind und sie fühlen sich sicher. Im 1. Korinther 1, Vers 30 steht nur ein Teil mit vier Aspekten drin. Und ich lese euch immer wieder nur einfach eine Stelle, um euch zu zeigen, was da passiert. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit. Jesus ist deine Weisheit. Zur Gerechtigkeit. Jesus ist deine Gerechtigkeit. Zur Heiligung. Weißt du, dass Jesus deine Heiligung ist? Weißt du, dass es so viele Christen gibt, die sagen, wir brauchen eine neue Heiligungsbewegung von Christen, die in der Heiligung leben, und sie verstehen damit für Christen, die ein sehr vorbildliches Leben führen? Und weißt du, dass diese Leute nicht das sagen, was die Bibel sagt? Die Bibel sagt, wenn du Jesus Christus hast, ist er deine Heiligung. Und das ist Identität. Das hat nichts mit Werken zu tun, sondern das ist Gott gegebene Identität. Wir müssen unsere Identität kennen. Denn mein dritter Punkt ist ein spezieller Punkt. Das ist keine Bibelstelle. Ich könnte auch ganz viele Dinge, die ich in Leiterschaft gelernt habe, nehmen, oder solche Dinge habe ich alles nicht genommen. Aber einen Punkt habe ich genommen, weil er mein Leben so grundlegend geändert hat und bewegt hat. Und ich glaube, dass es einige Leute gibt, denen das hilft. Nicht alles, was du als Kritik oder persönlichen Angriff erlebst, ist so gemeint. Weißt du, ein Problem, das wir haben, wir sind eine Gnadengemeinde, wir sind eine Gemeinde voll von Liebe, und das spreche ich wirklich aus über diese Gemeinde. Und ich kann euch sagen, wir haben so ein tolles Zeugnis gekriegt vom letzten Sonntag, als Isaac Pretorius, seine Frau und Nelly hier waren von Cham. Sie hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Ich habe mich entschuldigt, weil ich am letzten Samstag ja meinen positiven Bescheid gekriegt habe. Positiv, ne? Ich habe so ein Zeugnis gekriegt, und Dave, ich wollte dir einfach auch ganz öffentlich Danke sagen, wie du von einem Tag auf den anderen alles in die Hände genommen hast und dich darum gekümmert hast. Das war der Hammer. Ja. Ja. Also, wenn du das gehört hast, dann denkst du, wir sind die beste Kirche auf der Welt. So war das Feedback. Und es hat mich gefreut und es hat mich gesegnet. Und das war so cool. Aber ich weiß gleichzeitig, dass da, wo Menschen zusammen sind, verletzen Menschen Menschen. Und ich war ein sehr sensibler und sehr verletzlicher Mensch. Und was ich lernen durfte, und das hat Gott mir wirklich gezeigt, ist, da, wo ich mich angegriffen fühle, da, wo jemand etwas sagt, das mich verletzt, ist es nicht so, dass diese Person automatisch mich verletzen wollte. oder mich persönlich angreifen wollte. Und so viele von uns, wir sind sensibel, wir sind verletzlich und wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind stolz. Da, wo wir verletzlich sind, ist immer Stolz im Spiel. Also nicht jetzt ich als Person, aber der Stolz. Und ich möchte dir einfach diesen Tipp geben, versuch immer, wenn du dich angegriffen fühlst, wenn du dich verletzt fühlst, versuch immer, dich in die Perspektive des anderen zu versetzen. Und dann überleg dir, hat diese Person, ich meine jetzt das auch speziell auf die Kirche bezogen, hat diese Person das gesagt oder gemacht, um mich zu verletzen? Und du wirst herausfinden, dass du bei 95% aller Fälle sagen kannst, nein, ganz sicher nicht. Und das möchte ich dir einfach mitgeben. Nicht alles, was du als Kritik oder persönlichen Angriff erlebst, ist so gemeint. So, Nummer 4. Aus Glauben zu leben bedeutet das Unsichtbare sehen. Weißt du, Israel brauchte keinen Glauben. Das war einfach der Gott von Israel, den haben sie gesehen und der hat ihnen diesen Gesetzesblock gegeben, den müsst ihr erfüllen, dann funktioniert alles. Die hatten das, die hatten ihre Steintafeln, die hatten es aufgeschrieben, danach lebst du, wenn du es richtig machst, wird das Resultat gut, wenn du es falsch machst, wird das Resultat schlecht. Wir leben aus Glauben und aus Glauben leben heißt, du glaubst an etwas, was du nicht siehst. Und glaub mir, das ist so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Ich habe es vorher gesagt, so oft habe ich die Resultate nicht gesehen von dem, was wir gemacht haben in den letzten 20 plus Jahren. Und anstatt frustriert nach Hause zu gehen und zu denken, ist mal wieder nichts passiert, kannst du aus Glauben leben und sagen, danke, dass du heute gewirkt hast. Danke, dass du heute gesprochen hast. Danke, dass heute Menschen, ich weiß es vielleicht nicht, aber danke, dass heute Menschen Heilung erlebt haben. Danke, dass heute Menschen dir begegnet sind, Gott. Und ich kann dir etwas sagen, weißt du, was passiert? Dieses aus dem Glauben leben bringt etwas Positives in uns und setzt etwas Positives in uns frei. Und weißt du, du wurdest bestimmt dazu, aus Glauben zu leben. Und das ist nichts Schweres, sondern das ist ein Vorrecht, was unser Gott uns gegeben hat. Da, wo wir keine Veränderung sehen, da, wo wir keine Frucht sehen, da, wo kein Erfolg sichtbar ist, ist es sehr gut möglich, dass gerade ganz viel im Verborgenen passiert. 2. Korinther 4, Vers 18 möchte ich euch dazu vorlesen. Auch wieder einfach nur ein Vers. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. So gut. 5. Wenn wir die Bedeutung von Gottes Gnade verstehen, ändert sich alles. Wir werden darüber nächstes Jahr noch mehr sprechen, denn nächsten April werden wir 10 Jahre Gnade feiern. In dieser Church. Aber ich kann dir etwas sagen, vielleicht das Wichtigste, was in meinem Leben geschehen ist, neben meiner Bekehrung, war, dass Gott mir diese Gnade gegeben hat, dass ich seine Gnade erkennen durfte. Wir haben Punkt 1 über Offenbarung gesprochen. Über Gnade braucht es Offenbarung, denn Gnade ist kein Thema. Gnade ist nicht irgendein Ding, oh ja, das ist gut, wenn wir ab und zu auch mal über die Gnade Gottes sprechen. Nein, dann hast du es eben nicht verstanden. Weißt du, was Gnade bewirkt? Gnade bewirkt, dass aus Religion Beziehung wird. Gnade bewirkt, dass wir von diesem Druck, Gott gefallen zu wollen durch unseren Lebensstil, in ein Ruhen hineinkommen, was wir in Jesus dürfen und sollen. Gnade ist kein Thema, sondern eine Person. Gnade bedeutet die unverdiente Gunst Gottes, die unverdiente Güte Gottes. Gnade bedeutet, dass wir mit all dem Guten beschenkt werden, was wir nicht verdient haben. Gnade ist konkret, Gnade ist eine Person und Gnade ist es, die uns an den Punkt bringt, dass wir die Liebe Gottes genießen können. Siehst du, es nützt dir nicht, wenn du die Information hast, Gott ist Liebe. Aber du hast keinen Zugang zu dieser Liebe. Gnade gibt dir 24/7 Zugang zu der Liebe Gottes. Lass uns lesen im Johannes 1, Johannes Evangelium 1, Vers 16 und 17. Da steht, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Du kannst Gnade nicht von Jesus Christus trennen. Durch ihn ist Gnade geworden. Und Gnade ist kein Empowerment, Gnade ist nicht einfach eine Befähigung. Gnade ist die unverdiente Gunst Gottes. Sechstens, das Kreuz hat alles für immer verändert. Vielleicht könnt ihr euch an das Lied Testimony erinnern, wo wir diesen Satz, der hat mich so gepackt da drin. For the cross has changed it all. Und ich glaube, darüber haben viel zu viele Glaubende zu wenig Offenbarung. Weißt du, als Jesus an diesem Kreuz starb und als Jesus sagte, es ist vollbracht, hat er gesagt, es ist vollbracht, der Plan Gottes ist vollbracht. Zweitens, er hat das ganze Gesetz erfüllt. Und verstehst du, die Offenbarung, die dann bei mir gekommen ist, was ich lange nicht gecheckt habe, er hat es an meiner Stelle erfüllt. Nicht damit ich als sein Nachfolger auch das Ganze erfüllen muss. Nein, nein, er hat es an meiner Stelle getan. Und das Kreuz hat alles verändert. Verstehst du, der alte Bund wurde erfüllt und der neue wurde in Kraft gesetzt, wie es Michi heute gesagt hat. Mit seinem Blut wurde der neue Bund unterschrieben, mit dem Blut Gottes. Bitte komm nie und sag, ja, das ist schon gut, weißt du, Jesus hat viel Gutes getan am Kreuz und das ist schon ganz wichtig, aber jetzt musst du noch, jetzt sollst du noch. Nein, als Jesus am Kreuz gestorben ist, war es vollbracht. Und alles, die Sicht, wie unser himmlischer Vater uns sieht, hat sich verändert durch das Kreuz. Im Kolosser 1, Vers 20, ich liebe diesen Vers, steht durch ihn, also steht über Gott, durch ihn hat er Gott alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bitte dich, unterschätze nie die Kraft von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Wir sprechen das aus, wenn Leute kommen und sagen, ja, weißt du, ich glaube schon an Jesus und Jesus hat mich von vielem freigemacht, aber da ist noch diese Vorfahrenschuld, da ist noch dieses, da habe ich noch etwas, das habe ich nicht bekannt, das ist noch nicht in Ordnung. Weißt du, was wir damit machen? Wir machen das Kreuz von Jesus klein. Und das machen wir in dieser Church nicht. Denn er hat gesagt, es ist vollbracht. Siebtens, Transformation geschieht von innen nach außen. Weißt du, es gibt so viele Bücher über Jüngerschaft, es gibt so viel Literatur darüber, dass sich Menschenleben doch verändern sollten, wenn Menschen Jesus Christus kennenlernen. Und da wird viel darüber diskutiert. Ja, in unserer Gemeinde gehen noch Leute, die haben ihren Lebensstil noch gar nicht angepasst und so weiter. Könnte es damit zu tun haben, dass wir versuchen, Menschenleben von außen nach innen zu verändern? Wir haben das viele Jahre gemacht. Wir haben versucht, den Menschen zu sagen, wie sie richtig leben sollen, auf was sie achten sollen, was sie weglassen sollen. Aber echte Transformation oder Verwandlung, Veränderung geschieht eben von innen nach außen und nicht umgekehrt. Und wenn wir das verstehen, und je mehr wir das verstehen, desto easier können wir mit Situationen umgehen. Und desto mehr fangen wir an, auf den Heiligen Geist in den Menschen zu vertrauen. Das ist für uns Leiter ganz, ganz wichtig. Für mich ist es wichtig, dass ich auf den Heiligen Geist in dir vertraue, weil ich weiß, du hast Jesus, du hast den Heiligen Geist. Was macht dieser Heilige Geist? Im 2. Korinther 3, 18 sagt uns die Bibel, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes umgestaltet werden. Nicht durch irgendwelche Übungen, nicht durch irgendwelche Sachen, die wir gelernt haben, Nein, weil wir die Herrlichkeit Gottes betrachten, spiegelt sich etwas auf uns. Es geschieht von innen nach außen. Philipper 1, Vers 6. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Jemand anderes, Gott, macht das. Und nicht du und ich. Und auch nicht ich bei dir. Sondern es geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Veränderung kommt von innen nach außen. Vielleicht braucht es manchmal ein bisschen länger. Das macht nichts, dafür ist es nachhaltiger. Amen. Achtens, das ist meine persönliche Lieblingsverheißung Gottes. In meiner Schwäche kommt Gottes Kraft zur Vollkommenheit. Siehst du, wir sind nicht gerne schwach, das passt nicht in unsere Kultur. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich schon wie Paulus handhabe, dass ich mich meiner Schwächen rühme. Paulus hat gesagt, deswegen rühme ich mich meiner Schwachheit. Aber ist da nicht so viel Trost drin? Ist da nicht so viel Hoffnung drin? Wenn dein Gott zu dir sagt, hey, du fühlst dich schwach, dann bist du bei mir genau richtig. Denn da, wo du schwach bist, kommt meine Kraft in dir zur Vollkommenheit. Ist es nicht der Hammer? Du denkst, ach, ich fühle mich aber überhaupt nicht schwach. Der Moment kommt. Und das war jetzt nicht prophetisch, weil wir alle, auch die energiegeladensten unter uns, irgendwann zu einem Punkt kommen, wo sie merken, ich schaffe es selber nicht. Aber weißt du, dass Gott kein Problem damit hat, sondern dass Gott sagt, wenn du dich so fühlst, auch wenn das heute der Fall ist, bist du bei mir genau richtig. Er sagt, da wo deine Kraft am Ende ist, kommt meine Kraft. Und das steht im 2. Korinther 12. Er sagt, da kommt meine Kraft zur Vollkommenheit. Das hat Paulus gesagt. In Jesaja 40, Vers 29 steht, den Erschöpften gibt er neue Kraft. Und die Schwachen macht er stark. Weißt du, ich habe diesen Vers einmal gelesen, da war ich noch im Außendienst tätig, ich war unterwegs zu einer Sitzung und mir ging es gesundheitlich richtig schlecht. Ich saß im Auto, ich habe gedacht, ich fahre jetzt beim Würenlos raus, nehme mir einen Kaffee und dann fahre ich nach Hause, ich werde mich für die Sitzung abmelden. Und dann steige ich aus und kennt ihr Peter Stucki von der Agentur C, der hat bei uns auch schon gepredigt, die mit den blauen Plakaten. Und dann hängt dieses Plakat da mit diesem Vers. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Wisst ihr, was bei mir geschehen ist? Ich habe nicht mal einen Kaffee gebraucht. Danke, dass du mich stark machst. Und weiter ging es zur Sitzung. Das sind keine religiösen Floskeln, die Gott uns da gibt. Das ist sein Wort. Und sein Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und sein Wort möchte wirksam sein in deinem Leben. Und wenn es so ein Vers ist, der jetzt gerade zu dir spricht, dann soll er das tun können. Und er soll dir Offenbarung darüber geben. Er ist es, der dich stark macht. Neuntens. Und das ist was ganz Wichtiges. Es geht nicht darum, wie stark mein Glauben ist, sondern was ich Glaube. Weißt du, wir haben als damals das Internet aufgekommen ist, durften wir ein paar Dienste entdecken, Lena und ich, da ging es sehr stark um Glauben und das hat mir mega damals geholfen, dass es Leute gibt, die sagen, wenn Gottes Wort das sagt, dann ist es einfach so und das nehmen wir einfach in Anspruch. Das hat mir mega geholfen. Aber ich habe gemerkt, immer wieder, wenn wir über Glauben mit anderen gesprochen haben, haben sich Menschen sehr schnell überfordert gefühlt, weil sie gedacht haben, mein Glaube muss stark sein. Und ich meine, wenn Jesus über Glauben spricht, sagt er, wenn dein Glaube nur wie ein Senfkorn ist, kannst du Berge versetzen. Du brauchst nicht viel Glauben. Aber was für uns wichtig ist, ist, was glauben wir? Siehst du, wenn du das Beispiel liest aus Markus Kapitel 6, da kommt Jesus in seine Heimatstadt. Und ich finde, es ist ein gutes Beispiel dafür. Dann sprechen die Leute miteinander und sagen, wow, der hat Wunder getan und da geschehen Heilungen und so. Ist das nicht der Sohn vom Zimmermann. Und in dem Moment ist etwas geschehen mit diesen Leuten aus Nazareth, weil sie haben nicht Jesus, den Propheten, den Rabbi gesehen, sondern sie haben den Sohn des Zimmermanns gesehen, den haben sie aufwachsen sehen in ihrer Gegend. Und wenn wir dann lesen, kannst du vielleicht mal Markus 6, Vers 3 einblenden, da sagen sie, ist er denn nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht auch seine Schwestern hier unter uns? So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Vorher waren sie noch verwundert. Und wenn wir weiterlesen, werden wir herausfinden, dass da steht, dass Jesus, und das ist die einzige Stelle, die ich kenne in den vier Evangelien, dass Jesus nicht viel tun konnte, außer dass er ein paar Kranke heilte. Warum konnte Jesus nicht mehr tun? Weil das, was sie sahen, sie daran hinderte. Sie sahen den Sohn des Zimmermanns anstatt den Heiler, anstatt diesen wunderbaren Menschen, der alle geheilt hat, die ihn darum gebeten haben. Und was sahen sie? Sie sahen den Sohn des Zimmermanns. Hätten sie den Heiler gesehen, hätten sie den Messias gesehen, dann hätte Jesus viel mehr Wunder tun können. Siehst du, es war das, was sie sahen, hinderte sie daran, mehr von ihm zu empfangen. Siehst du, was du glaubst, Joseph Prinz hat gesagt, was du glaubst, ist kraftvoll. Wenn du ändern kannst, was du glaubst, kannst du dein Leben verändern. Egal welcher Bereich das ist, wie siehst du Gottes Liebe für dich? Das wird bestimmen, wie du Gott erlebst in deinem Leben. Einfach um ein Beispiel zu nennen. Was du glaubst, ist viel wichtiger, als wie stark dein Glaube ist, okay? Zehntens, Gott ist nicht zornig mit mir. Und mit dir auch nicht. Ja, du könntest ja denken, das ist, weil du jetzt in der Church da Leiterschaft übernommen hast und so weiter. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Und du könntest denken, ja, das wissen wir. Ja, dann gehst du schon lange in diese Gemeinde. So viele Christen haben Angst vor dem Zorn Gottes. Die einen sind sich nicht mal sicher, wie viel vom Gericht sie noch erleben werden. Weißt du, Gottes Gericht ist über Jesus Christus entbrannt an deiner Stelle. Der Zorn Gottes ist über Jesus Christus entbrannt, sagt uns die Bibel. Der Zorn Gottes kann gar nicht nochmal über dir, der du an Jesus Christus glaubst, entbrennen. Das geht nicht. Und ich kann dir etwas versprechen, je mehr du verstehst, dass Gott null zornig ist mit dir. Und ich spreche hier zu denen, die sagen, Jesus, ich habe Jesus angenommen. Desto freier fühlst du dich in deiner Beziehung mit ihm. Desto wohler fühlst du dich in seiner Gegenwart, weil du weißt, er wird nie mehr zornig sein mit mir. Ja, aber Ben, du weißt nicht, gestern, ich habe sowas von versieft. Ich habe diesen komischen Film geguckt. Ich habe das gemacht. Ich habe mit meiner Frau gestritten wie noch nie zuvor. Gott muss zornig auf mich sein. Nein. Es ist gut, wenn du zu deiner Frau gehst und dich entschuldigst und es bereinigst. Aber deine Beziehung mit Gott wurde dadurch nicht beeinträchtigt. Und Gott ist nicht zornig auf dich, denn als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er auch Gottes Zorn über meine zukünftigen Schulden, Sünden getragen. Jesaja 54, Vers 9, einfach damit du das siehst. Und das soll mir sein wie die Wasser Noahs. Denn wie ich geschworen habe, dass die Wasser Noahs nie mehr die Erde überfluten sollen, so habe ich geschworen, dass ich nie mehr über dich zornig werden, noch dich schelten werde. Ich habe auch da eine ganze Menge Stellen dazu aufgeschrieben. Elftens, Gerechtigkeit ist ein Geschenk. Darf ich euch etwas vorlesen? Das habe ich vergessen. Wir haben letzte Woche eine E-Mail gekriegt. Ich habe es mir rauskopiert, weil ich es immer schön finde. Jemand aus von der anderen Seite der Schweiz. Hallo, guten Tag. Regelmäßig höre ich mir eure Predigten an. Ich bin begeistert, insbesondere über die Serie Gnadenstur von 2018. Es gibt noch Leute, die unseren Podcast hören. So gut. Dabei bemerkte ich, dass das Thema Gerechtigkeit mich nicht mehr loslässt. Nach jahrelangem im Gesetz tümpeln erkenne ich nach und nach Jesus die Gnade. Vielen Dank, ihr Lieben. Nun meine Bitte, wo finde ich explizit noch mehr Predigten von euch zum Thema Gerechtigkeit? Ich will sie alle. Das ist so gut. Passt gerade zu diesem Punkt. Gerechtigkeit ist ein Geschenk. Und so oft haben wir gedacht, das ist ein Lebensstil. Du musst mehr gerecht handeln. Wir haben sogar mal dieses Lied gesungen, ich habe es gesungen. I wanna be holy, I wanna be righteous. Ja, so, ich möchte heilig sein, ich möchte gerecht sein. Gerechtigkeit ist ein Geschenk. Weißt du, der gerechteste aus menschlicher Sicht Mensch hat keine Gerechtigkeit vor Gott. Weil Gottes Maßstäbe so hoch sind. Aber weißt du was? Du musst es auch nicht. Gerechtigkeit ist nichts, was du dir verdienen oder erarbeiten kannst. Gerechtigkeit ist ein Geschenk. Und die Bibel sagt, er hat uns zur Gerechtigkeit Gottes gemacht. Nicht du selbst, nicht deine Leistung. Nicht deine Werke, nicht dein vorbildlicher Lebenswandel. Du wurdest mit Gerechtigkeit beschenkt und bekleidet. Römer 3, Vers 21 und 22. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben, denn es ist kein Unterschied. Weil du an Jesus Christus glaubst, bist du gerecht. Punkt. Ob du dich so fühlst oder nicht, ist nicht die Frage. Zwölftens, Gott ist nur gut. Und ich kann das nicht genug betonen. Weil diese Bilder, die wir oft von Gott haben, da ist noch so viel Negatives dabei. Ja, aber das kannst du so nicht sagen. Ja, die Bibel sagt es noch und noch und noch. Und wenn du das, wenn aus diesem Punkt Offenbarung geschieht, verändert das deine Beziehung mit Gott. Und zwar massiv. Weil du immer weißt du, und bitte versuch nicht, gut anders zu erklären. Ja, weißt du, Gott ist schon gut, aber weißt du, das können wir nicht verstehen, denn Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Nein, du kannst durch die ganze Bibel durchlesen, was Gott unter gut versteht. Und du kannst seine Güte nicht von seiner Liebe trennen, habe ich gemerkt, als ich das ein bisschen durchstudiert habe. Gott ist wirklich gut. Weißt du, Gott ist schon gut, aber weißt du, er macht das ein bisschen anders, das verstehen wir einfach nicht. Nein. Psalm 107, Vers 1. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Amen. Punkt 13. Gottes Liebe ist bedingungslos. Und ich weiß, darüber sprechen wir sehr viel hier. Und trotzdem glaube ich, dass es so viele gibt, die von uns, und ich gehöre manchmal selber dazu, die wieder versuchen, sich Gottes Liebe zu verdienen. Kannst du nicht und musst du nicht. Nie in deinem Leben. Gottes Liebe hat keine Bedingungen. Gott liebt sogar die, die nicht an ihn glauben. Gott liebt die, die nicht an ihn glauben oder noch nicht an ihn glauben. Er liebt sie trotzdem. Kannst du dir vorstellen, wie viel mehr du die bedingungslose Liebe Gottes jeden Tag erfahren darfst und sollst? Und es ist so wichtig, dass wir diese Liebe erleben. Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünde waren. Weißt du, als wir noch schmutzig waren, als bei uns alles unansehnlich war, als alles falsch war in unserem Leben, da hat Gott uns schon geliebt und es dadurch bewiesen, dass er seinen Sohn Jesus Christus für uns geopfert hat. Punkt 14. Und der ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber für mich ist er ganz wichtig. Weil ich in Jesus Christus bin, sind alle möglichen Bedingungen erfüllt. Also was immer du in der Bibel an Bedingungen findest, du findest zum Beispiel im Alten Testament ganz viele Verheißungen, die sind gebunden daran, der Gerechte wird. Also das, Gott nennt dann gute Dinge und sagt, das wird dem Gerechten geschehen, dieses Gute. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel mit dem Gerecht. Weil du in Jesus Christus bist, bist du gerecht. Weil du gerecht bist, hast du kompletten Anspruch auf die entsprechende Verheißung Gottes. Für mich war das so, wir haben kürzlich über Sicherheit gesprochen, was den Psalm 91 anbetrifft. Für mich war die große Offenbarung damals, als ich die Gnade erkennen durfte, war der Psalm 91 beginnt mit diesem, wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Damit ist eine Aktion von mir gefragt, du musst einfach unter dem Schatten des Allmächtigen bleiben. Aber weil Jesus Christus immer unter dem Schatten des Allmächtigen ist und ich in Christus bin, bin ich in dem kompletten Schutz vom Psalm 91. Amen. Und egal, was du für eine Verheißung findest in Gottes Wort, die dich anspricht, es gibt ja auch diese Stelle, wo steht, in Jesus Christus ist das Ja und Amen auf jede einzelne Verheißung. So, weil du in Jesus Christus bist, hast du Anspruch auf diese Verheißung. Das möchte ich dir einfach zusprechen, egal was es ist. Römer 5, Vers 19. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht und in diese Position der Verheißung hinein versetzt. 15. Gottes Vergebung empfangen wir durch Glauben, nicht durch Sündenbekenntnis. Und ich weiß, und du guckst dir vielleicht Internetpredigten an, da wird so oft etwas anderes behauptet und das ist nicht wahr. Da wird immer dieser Vers aus 1. Johannes 1, Vers 9 zitiert, denn Gott ist treu, oder? Wenn wir unsere Sünden bekennen, wird er sie uns vergeben. Das eine ist dies, den Brief im Kontext, den 1. Johannes, denn auch im 1. Johannes steht, dass wir komplette Vergebung aller Sünden haben. Du hast komplette Sündenvergebung empfangen. Und du musst nicht in deiner Vergangenheit suchen, ob es da noch irgendeine Sünde gibt, die du nicht bekannt hast. Habe ich früher alles gemacht. Und ich habe es kürzlich mal gesagt. Ich habe mich jeweils so unwohl gefühlt, wenn ich in meiner Gebetszeit Gott alles runtergerattert habe, was ich falsch gemacht habe. Irgendwie hat es für mich nie gestimmt. Und die Bibel ist so klar darüber. Wer glaubt, wird errettet. Nicht wer glaubt und bekennt. Weißt du, da ist nichts Schlimmes an Sündenbekenntnis. Nur wird es für dich zu etwas anderem, weil für dich wird es zu etwas, wo du sagst, Jesus, du bist mein bester Freund, du hast mich erlöst, du hast mein Leben neu gemacht. Hey, es tut mir leid, dass ich dieses Wort gesagt habe. Es tut mir leid, dass ich so schlechte Gedanken gehabt habe. Es tut mir leid, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Aber das kommt auf der Beziehungsebene und nicht mehr als Bedingung, damit du Vergebung erleben kannst. In Apostelgeschichte 16, Vers 30 und 31 spricht der Paulus mit diesem Gefängnischef. Und er sagt, und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Gott hat es uns so einfach gemacht. Und Religion versucht dich an diesen Punkt zu bringen, dass du möglichst viele Sünden bekennst und möglichst noch in deiner Vergangenheit gräbst, sagst, da habe ich noch vergessen, etwas zu bekennen. Nein, du bist errettet, weil du glaubst. Nummer 16. Metanoia ist kein Bußgebet. Passt eigentlich ganz gut dazu. Es ist interessant, was durch die Reformation herausgefunden wurde, wie unter anderem auch Martin Luther, dass nämlich dieses griechische Wort Metanoia, das fast überall steht, wo bei dir bei der Übersetzung steht, tut Buße. Dass dieses Wort Metanoia nicht einfach bedeutet, sozusagen, dass wir auf unsere Knie fallen und bereuen, sondern dass wir unser Denken ändern. Selbst die Bußtaufe von Johannes dem Täufer, das war noch vor Jesus Tod, hat eigentlich geheißen, ändert euer Denken gegenüber Gott. Wisst ihr, das sind manchmal heavy Dinge. Aber das kann uns so blockieren, weil wir so einseitig die Dinge anschauen. Wenn du heute hier bist und irgendetwas sich in deinem Denken über Gott ändert, ist genau in dem Moment Metanoia geschehen. Du hast deine Gedanken geändert, deine Gedanken über Gott. 17. Unsere Errettung ist sicher und ewig. Auch das etwas, wo so viele Christen Angst haben davor. Ja, aber weißt du, wenn ich dann da am Schluss noch und wenn ich da noch etwas falsch mache, oder dann kommt immer dieser Gedanke, ich habe schon so viele Diskussionen gehabt, der hat Selbstmord gemacht, der ist verloren. Und du fragst, war er Christ, hat er an Jesus geglaubt? Ja. Nein, der ist nicht verloren. Seine Errettung ist auf ewig. Und wenn wir eben anfangen zu verstehen, wie die Sündenvergebung Gottes funktioniert, dass dann den Glauben durch Jesus unsere Sünden vergeben ist, dann kannst du auch sterben. Also das ist jetzt keine Ermutigung für irgendjemanden. Da geht es ja nicht um. Aber dann kannst du sterben, selbst wenn es Selbstmord ist, wird dir diese Sünde nicht im Weg stehen, zu Jesus zu kommen. Weil du an ihn geglaubt hast. Weißt du, wie viele Pfarrer aus Verzweiflung sich das Leben genommen haben? Äußerste Verzweiflung. Ich nehme das nur als ein Beispiel. Deine Errettung ist auf sicher und auf ewig. Und ganz ehrlich, wenn ihr einfach mehr Bibelstellen dazu wollt, geht nachher in den Text, der auf YouTube beigefügt wird. Da sind noch viel mehr Bibelstellen drin. 1. Johannes 5, Vers 13. Da steht, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Amen. Punkt. Punkt 18. Die Wichtigkeit der lokalen Kirche. Ich habe zu viele Leute gehört, die gesagt haben, weißt du, Kirche ist heute nicht mehr so wie früher und alle diese Dinge. Ich kann dir etwas sagen. Ein Großteil von aller humanitären Hilfe weltweit geschieht heute noch aufgrund von den lokalen Gemeinden, von kleinen, von großen Gemeinden, die überall sind. Selbst große Dienste wie JAM, die letzte Woche bei uns sind, das ist ein christlicher Dienst, der ganz vielen Menschen, vor allem Kindern, hilft. Weißt du, was sie gemacht haben, als vor eineinhalb Jahren in Südafrika der Lockdown so schlimm war, dass viele Leute nichts mehr verdient haben? Da hat Jam gemerkt, wir wollen helfen, wie können wir das machen? Sie haben sich mit unserem Pastorenfreund Joshua McAuley von der Redemption Church in Johannesburg zusammengetan und er hat ganz, ganz viele Gemeinden in ganz Südafrika organisiert. Weißt du weshalb? Damit die Hilfe zu den Menschen vor Ort kommen konnte, geschah alles durch die lokale Gemeinde. Und ich nehme das nur als ein Beispiel, um euch zu zeigen, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wichtig für Gott die lokale Gemeinde ist. Sie ist wichtig. Und das hat Gott mir gezeigt in diesen 20 Jahren, als wir damals Kirche angefangen haben, war es mehr eine Notlösung. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie wichtig die lokale Gemeinde ist. Punkt 19. Die praktische Bedeutung von Gott an erster Stelle stellen. Das war für mich eine Erkenntnis, die ist bei mir in Rumänien passiert, als ich eingeladen war, in Ildikos und Kalmans damaliger Gemeinde dort zu predigen und zu lehren. Es ist immer so spannend, wenn du dich genau erinnern kannst, wann das so ein Offenbarungsmoment geschehen ist. Und du denkst, was will er jetzt uns sagen damit? Weißt du, lang habe ich auf meinem Handy Matthäus 6,33 als Begrüßungstext gehabt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. dann wird euch alles andere zufallen. Ich kann dir etwas sagen, ich finde diese Herausforderung, wie kann ich Gott an erster Stelle stellen in meinem Leben, gar nicht so einfach. Mache ich das, indem ich bete, Herr, du bist das Wichtigste in meinem Leben? Oder wie kann ich Gott an erster Stelle stellen in meinem Leben? Und ich kann dir sagen, wie. Indem du sein Wort an die erste Stelle stellst. Denn du kannst Gott, Johannes 1, du kannst Gott nicht von seinem Wort trennen. Wenn du ganz praktisch möchtest, jeden Tag deines Lebens, dass Gott die Nummer 1 ist bei dir, setz sein Wort an die erste Stelle. Denn er ist das fleischgewordene Wort. In dem Moment, wo du mit etwas konfrontiert bist, in dem Moment, wo du Gottes Hilfe brauchst, egal was für ein Moment das ist, ist die Frage, was sagt er dazu? Und wenn du dem, was Gott sagt, und weißt du, das hat ganz viel mit das Glaubenleben zu tun, wenn du dem, was Gott sagt, erste Priorität gibst, ehrst du ihn damit. Und du setzt ihn an die erste Stelle. Das war für mich, das ist vielleicht nicht das Einzige, weißt du, du kannst doch das auch im Gebet tun, aber für mich ganz praktisch, Gott an erste Stelle zu stellen, ist für mich, wenn ich seinem Wort die höchste Autorität gebe. In meinem Leben, in meinen Situationen, egal was es ist. Römer 4, Vers 20 und 21, da steht, da geht es um Abraham. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Wisst ihr, warum Gott Abraham als gerecht angesehen hat? Weil Abraham Gottes Wort geglaubt hat. Und da gibt uns Gott diese Möglichkeiten. So, Punkt 20. Ich habe ein bisschen überzogen, aber Gott gab zuerst. Und für mich war diese Offenbarung so extrem wichtig in meinem Leben. Weil oft leben wir Christen ein anderes Leben. Wir sagen, ja, na, das ist ja logisch, dass Gott zuerst gegeben hat. Was heißt das in deinem Leben? Was ich gelernt habe ist, ich kann nicht andere lieben, wenn ich nicht zuerst Gottes Liebe für mich empfangen habe. Ich kann all das, ja, wir Christen müssen einfach nur lieben. Woher soll ich diese Liebe nehmen, wenn ich sie nicht zuerst empfangen habe? Woher soll ich die Kraft, jemandem, der mir Übles getan hat, zu vergeben, nehmen, wenn ich nicht zuerst Gottes Vergebung empfangen habe? Das sind alles Bibelstellen. Wie soll ich andere bedingungslos annehmen können, wenn ich mich noch nicht selbst von Gott angenommen fühle? Gott, weißt du, in Johannes 3, Vers 16, da steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott gab. Gott gab seinen Sohn. Gott hat zuerst gegeben. Gott hat zuerst gegeben. Und alles andere, was daraus für dich und mich daraus folgt, kommt aus seinem ersten Geben. Ich durfte das lernen. Gerade was die Liebe anbetrifft, weißt du. Woher sollen wir lieben, wenn wir nicht wissen, wie fest wir selbst von Gott geliebt sind? Keine Chance. Hey, ich möchte dich ermutigen, du kannst jeden Tag etwas lernen. Es hängt sehr stark von uns selbst ab. Und zwar wollen wir lernen. Sind wir hungrig danach, Gott besser kennenzulernen. Weißt du, Joseph Prince hat mal gesagt, wir sind bei sich in der Church, wir sind Revelation Junkies, Offenbarungsfreaks. Wir lieben es, wenn Gott uns Offenbarung gibt. Und das hat damit mit einem Hunger zu tun, der in uns ist, der sagt, Gott, ich will mehr von dir. Ich will mehr. Wie hungrig sind wir, um zu lernen und zu wachsen? Und manchmal muss man auch diese Frage stellen, wie groß ist unser Wunsch, die extra Meile zu gehen? einen Schritt mehr zu gehen. Einfach weil ich so hungrig bin nach Gott und nach dem, was er für mich bereit hat. Für mich, das Großartigste, was für mich in den letzten 20 Jahren geschehen ist, ist, dass ich lernen durfte über die pure Güte Gottes. Über die völlig Bedingungslosigkeit seiner Liebe und über seine wunderbare Gnade. Und ich wünsche mir, dass die nächsten 20 Jahre voll sind von Erkenntnissen, von Offenbarungen, wo wir unseren himmlischen Daddy noch besser kennenlernen. Und ich möchte dich einladen und ich möchte das aussprechen über diese Kirche. Wir sind Erweckung. Weißt du, wir können lange dafür beten, wir können lange davon reden, irgendwann wird es kommen, oder wir können uns selbst als Teil von Erweckung sehen. Also eine Kirche, die Veränderung bringt. Ich hoffe, ich bete, ich glaube, dass in den nächsten 20 Jahren das, was wir gemeinsam erleben werden, das wird eine andere Dimension haben als das, was in den letzten 20 Jahren geschehen ist. Glaubst du das? Also, dann lass uns freuen auf die nächsten. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das noch sind, bis Jesus wiederkommt, aber ich weiß, dass er das Größte rausholen wird. Amen. Ich möchte euch einfach segnen im Namen von Jesus Christus. Jesus, ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für alles, was du getan hast in all diesen Jahren. Ich danke dir für jedes Zeugnis, für jede Erkenntnis. Ich danke dir, Herr, dass wir so gesegnet sind. Und jetzt bitte ich dich, füll unsere Herzen so mit dieser Hoffnung, mit dieser Zuversicht und mit einem Glauben, der eben das Unsichtbare sieht, der darauf baut, Herr, dass du uns brauchst, um einen Unterschied zu machen. Vater, schenk uns Jahre, wo wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen werden. Deine Größe und deine Güte und deine Liebe noch mehr erkennen werden als bis jetzt. Ich danke dir, dass du so viel für uns bereit hast und ich segne diese Church, Jesus, in deinem Namen mit einem Hunger von mehr nach dir. Amen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder bei Fragen kannst du unsere Website www.grace-church.ch besuchen oder dich gerne direkt per E-Mail bei uns melden über info@grace-church.ch. Have a very blessed day.